Vanille ist chronisch einfach knapp. Ich meine, heute ist es schon so, dass 95% der Vanillearomen eigentlich synthetisch hergestellt werden. Kaffee ist ähnlich wie Kakao zu sehen im Grunde. Genau, das sind so Rohstoffe, wo wir jetzt schon eine Knappheit erleben oder eben eine Preisexplosion.
Herzlich willkommen bei Food Fact. Unsere heutige Folge ist etwas ganz Besonderes, denn heute mache ich mal eine Ausnahme und spreche in eigener Sache. Zusammen mit Jenny Redeke habe ich vor kurzem Future Food Technology gegründet. Ein Unternehmen, das sich auf eines der spannendsten Themen der nächsten Jahre konzentriert. Rohstoffe aus biotechnologischen Prozessen. Präzisionsfermentation, Zellkultivierung, also Verfahren, die neue Zutaten möglich machen, die bisher schlicht nicht existierten, Rohstoffe, die nur schwer zu bekommen sind oder eben nur mit enormem Einsatz hergestellt werden können. Gemeinsam mit einem Biotechnologen an Bord, mit Forschungseinrichtungen und Industriepartnern entwickeln wir diese konkreten Rohstoffe. Jenny ist Betriebswirtin und Food-Expertin und bringt genau das mit, was in diesem Feld so oft fehlt, den Blick für das große Ganze. Die Fähigkeit, komplexe Technologien verständlich zu übersetzen und letztendlich auch strategisch einzuordnen. Das klingt vielleicht sehr theoretisch und ihr werdet euch vielleicht fragen, warum erzähle ich das jetzt alles in diesem Podcast? Die Antwort dazu ist sehr einfach. Ich bin nämlich überzeugt, dass dieses Thema unsere Lebensmittel in den nächsten Jahren massiv verändern wird. Und es ist höchste Zeit, darüber offen zu reden. Freut euch also auf ein Gespräch, das vielleicht ein bisschen anders ist als sonst. Liebe Jenny, herzlich willkommen bei Food Fact. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist.
Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung.
Bevor wir in die Tiefe der Biotechnologie einsteigen, lass uns doch mit einer kleinen fruchtigen Brause starten und was verkosten. Das ist was Besonderes und zwar Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse am Schloss Neubauern haben mir nämlich eine ganz liebe E-Mail geschrieben und mich gebeten, dass wir diese Schloss-Limo mal probieren.
Super.
Gebt ihr das mal?
Ja, danke schön. Darf ich schon öffnen?
Klar, mach mal auf. Das ist eine Limonade, die im Rahmen eines Schulprojekts entstanden ist und die man nun tatsächlich online kaufen kann. Mango-Limonade.
Mango-Limonade.
Mhm. Probieren wir mal. Wie schmeckt's?
Also ich finde es tatsächlich am süßen Ende, aber an sich ist der Geschmack, also ich glaube, wenn man süß ist, man muss dazu sagen, ich trinke sonst nicht wahnsinnig viel süße Limonade. Schmeckt schön nach Mango. Also der Mango-Geschmack kommt sehr gut raus, schön pritzelig. Also ich kann mir das schon ganz gut vorstellen, im Sommer so als erfrischende Limonade. Aber es ist auch jede Menge Zucker drin, würde ich mal sagen.
Und ist Aroma drinnen? Weil das schmeckt doch sehr intensiv nach Mango, muss ich sagen.
Mangosaftkonzentrat.
Aha, na gut.
Ja.
Also eigentlich ein gelungenes Produkt. Für mich die Frage, ja, ist das für dich eine Innovation oder ist es ein schönes Schulprojekt und ein netter Versuch?
Also es ist mehr als nur ein netter Versuch. Also erstmal Hut ab an die Schülerinnen und Schüler, die das auf die Beine gestellt haben, weil ich finde mal, wir wissen beide, was es heißt, so ein Produkt mal von der Entwicklung bis in die Dose auf den Markt zu bekommen. Das hat schon mal, da steckt schon mal jede Menge Arbeit dahinter und das als Schüler, also richtig gut. Und ich finde, es ist auch ein gelungenes Produkt. So, es ist eine Innovation. Nein, ich kenne eine Mango-Limonade aus dem Biomarkt. Also insofern ist es jetzt keine Innovation, aber es heißt nicht, dass nicht trotzdem noch Platz ist auch für eine weitere Mango-Limonade. Insofern ist es ein weiteres gutes Produkt, aber es ist keine Innovation.
Was ist denn der Unterschied für dich zwischen einer Innovation und so einer Geschmacksvariation oder Produktvariation?
Also eine Innovation muss für mich schon einen echten Sprung nach vorne bringen. So, also wenn ich jetzt, es gibt Produktinnovation, es kann eine Prozessinnovation sein, es kann auch eine Geschäftsmodellinnovation sein. Aber etwas wirklich Neues, also etwas, was wirklich, ja, etwas, ein Problem sozusagen neu gedacht hat. Und wenn ich jetzt mal an so einen Joghurt mit Erdbeerswirl denke irgendwie, dann ist es einfach ein nettes Marketing, aber keine Innovation. Und wenn ich jetzt mal an Innovation denke, in der Lebensmittel- oder im Food-Bereich, also ich sag mal, eine Geschäftsmodell-Innovation war HelloFresh damals. Also das ist sozusagen eine Vertriebskanal-Innovation ja gewesen im Grunde genommen, so Kochboxen. Aber auch sowas wie My Müsli, also personalisierte Müslis, da war das Produkt an sich nicht neu, die Technologie war auch nicht neu, aber die Art und Weise des Vertriebs war neu. So, und insofern, das waren wirkliche Innovationen, genau. Oder wenn ich jetzt mal an vegane Mayonnaise, ich meine, jetzt mittlerweile gibt es sie auch schon länger auf dem Markt, Aquafaba-basierte Mayonnaise, das war schon damals auch eine Innovation, als es auf den Markt kam.
Ich war so letztens mal auf einem Handelsmarkenkongress, da hieß es, eine richtige Innovation braucht so 1,5 Jahre Entwicklungszeit. Und charakterisiert sich dadurch, dass man es nicht schnell kopieren kann. Also dieses Copycat-Thema,
das lässt man dann hinter sich, weil ja das Produkt selbst so komplex ist und dadurch eben nicht kopierbar.
Würde ich ein bisschen Fragezeichen, also trifft in meinen Augen nicht auf alle Innovationen zu. Es trifft mit Sicherheit zu auf Technologieinnovationen. Also Technologieinnovationen sind in der Regel zeitlich, haben sie einen etwas anderen Entwicklungsrahmen. Und wir sprechen ja nachher auch noch über Biotechnologieprojekte. Also da sprechen wir durchaus über Entwicklungszeiten von 5 bis 10 Jahren. Und die sind dann auch schwerer zu kopieren. Ja, solche schwierigen und komplexen Prozesse. Aber wenn ich jetzt mir anschaue, ich sage mal ein Mai-Müsli, die Idee an sich, ich sage nicht, dass es irgendwie total einfach ist, so ein Geschäftsmodell erfolgreich auf den Markt zu bringen, aber die Idee an sich kann ich natürlich schnell kopieren und es war trotzdem eine Innovation damals.
Also Innovationen haben verschiedene Aspekte, das finde ich ziemlich spannend. Einer davon ist ja für mich auch der Druck von außen. Also es gibt ja gerade an einer Stelle ganz besonders deutlich viel Druck beim Rohstoff selbst. Der Markt steht unter Druck, weil es eben zu wenig Rohstoffe gibt. Wie siehst denn du das? Das war ja für uns beide auch so ein Stück weit ein Anlass, uns mit Future Food Technology in diese Richtung zu bewegen. Welche Rohstoffe sind denn heute schon so unter Druck, dass die Lebensmittelindustrie eigentlich handeln müsste?
Also, wo man es stark gesehen hat, ist das Thema Kakao. Da gab es regelrecht eine Preisexplosion in den letzten Jahren. Man muss dazu sagen, so in den letzten 12 Monaten ist der Preis wieder etwas heruntergegangen. Grund hierfür waren damals Ernteausfälle in Westafrika, insgesamt die klimatischen Verhältnisse, die sich negativ ausgewirkt haben auf die Ernten. Man hatte eine relativ starke regionale Konzentration im Anbau von Kakaopflanzen. Also der Kakao war in jedem Fall ein großes Thema. Vanille. Also Vanille ist chronisch einfach knapp. Ich meine, heute ist es schon so, dass 95% der Vanillearomen eigentlich synthetisch hergestellt werden. Palmöl ist auch ein Thema, aber auch sowas wie Fischölöl. Also auch Überfischung, steigende Nachfrage durch den Health-Trend nach Omega-3-Fetten beispielsweise. Kaffee ist ähnlich wie Kakao zu sehen im Grunde. Genau, das sind so Rohstoffe, wo wir jetzt schon eine Knappheit erleben oder eben eine Preisexplosion. Oder auch, das ist eine dritte Ausprägung, teilweise Schwankungen in den Qualitäten.
Ist das denn aber so, dass die Industrie da so langfristig denkt? Also wenn ich jetzt das Beispiel Kakaopreise nehme, da ist ja mein Eindruck ein Stück weit, da sagt man, jetzt ist der Preis wieder unten, jetzt ist der Druck raus, jetzt kann ich mich ja wieder zurücklehnen, so nach dem Motto, wenn man nur lang genug wartet, dann wird schon wieder gut. Wie ist da dein Eindruck?
Ja, den teile ich durchaus ein wenig. Jetzt kann man natürlich auch nicht in jeden Konzern von außen reinschauen. Es gibt durchaus Konzerne, also auch im Bereich Kakao, die sich an Startups beteiligt haben, die sich um Alternativen bemühen, sage ich mal, die da in dem Bereich forschen. Also insofern würde ich sagen, da hat schon ein bisschen was, oder in den Konzernen findet da durchaus eine Bewegung statt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie selber forschen, aber sie investieren zumindest in Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind. Aber ich würde auch sagen, langsam. Langsam und vorsichtig. Und ich sage mal so, der große Mittelstand mit Sicherheit noch nicht. Was man allerdings sieht, und das ist ja vielleicht auch schon, sage ich mal, ein Schritt in die Richtung ist, sind ja Schokoladenalternativen, wie beispielsweise in Deutschland ja bekannt Choviva. Die werden schon teilweise durchaus ja irgendwie probiert und in den Produkten angewendet.
Die Knappheit an sich ist ja nur ein Aspekt, das andere ist auch die Qualität. Ne? Also richtig. Durch Klimawandel, letztendlich auch durch Preisdruck, durch Klimawandel, durch Preisdruck, hat man ja eine sehr große Spannbreite dessen, was der Markt an Qualitäten liefert. Ist das ein unterschätztes Problem?
Ja, also die Qualität in den Rohstoffen, das ist sicherlich auch eine Thematik. Also wenn wir uns mal Olivenöle anschauen, die Oliven, die früher geerntet werden aufgrund der Hitze, haben geringeren Polyphenolgehalt beispielsweise. Auch die Qualität der Kakaomasse, also der Kakaobohnen hat sich verändert in den letzten Jahren. Also das ist durchaus auch ein Thema und das heißt natürlich auch für die Industrie möglicherweise eben Anpassungen, teilweise in Rezepturen und so weiter. Also das hat auch eine Folge. Das heißt, ich sage mal, eine Stabilisierung der Produktqualität wieder hinzubekommen. Und das ist ja auch, sage ich mal, beispielsweise möglich eben über biotechnologische Verfahren, ist sicherlich total erstrebenswert.
Ja, und da sind wir ja schon mittendrin. Für uns beide ist ja die Biotechnologie der Zukunftsansatz schlechthin, um solche Probleme zu lösen. Gerade wenn man mit der Industrie spricht, hört man ja doch überall Schlagwörter, die ja vielleicht auch gar nicht so bekannt sind, die auch selten wirklich erklärt werden. Und jetzt habe ich mir überlegt, vielleicht machen wir uns da mal ein Bild dazu, vielleicht gehen wir da mal mehr ins Detail und starten mit der Präzisionsfermentation. Auch wenn das jetzt vielleicht den einen oder den anderen abschreckt, aber ja, was steckt denn für dich hinter diesem Begriff? Wie würdest du das jemandem erklären, der so noch nie was davon gehört hat? Was ist denn Präzisionsfermentation?
Genau, ich gehe vielleicht nochmal einen Schritt zurück und sage überhaupt mal biotechnologische Verfahren jetzt. Was meinen wir eigentlich damit? Und da kann man, darunter fällt die klassische Fermentation durchaus, darunter fällt aber eben auch die Präzisionsfermentation, Pflanzenzellkultivierung, es gibt noch weitere Verfahren. Aber das sind so die drei, die jetzt, sage ich mal, im Moment, denen wir am häufigsten begegnen, wenn es darum geht, Rohstoffe herzustellen. Und ich fange mal an mit der klassischen Fermentation. Das ist eigentlich eine der ältesten Lebensmittelverarbeitungsprozesse der Menschheit. Und das Grundprinzip ist hier, dass man einen Mikroorganismus, und das ist beispielsweise sind es Bakterien oder Hefen, und die wandeln organische Stoffe um, meistens ist es Zucker, in Säure oder Alkohol oder Gase. So, und diese Mikroorganismen tun dabei genau das, was sie eben von Natur aus tun. Ja, so, und das begegnet uns in ganz vielen Produkten. Also das ist eben, ich sag mal, Kefir, Buttermilch, Quark, das ist alles eben über Fermentation hergestellt. Das kennt man ja auch, ja, das ist jetzt nicht so.
Ganz eine tolle Sendung, gerade zu Tempeh, mit Vortest-Tempeh, kann ich echt empfehlen. Wo ich es auch spannend fand, dass die da ganz genau differenzieren zwischen der Milchsäurefermentation und der Pilzfermentation.
Ja.
Also da gibt es ja dann auch noch bei der traditionellen Fermentation viele, viele Spielräume.
Genau, es gibt ja auch ganz unterschiedliche Anwendungsbeispiele. Ne? Also wir haben jetzt eben, ich habe eben Milchprodukte genannt, irgendwie Brot- und Backwaren. Also ich meine, jeder kennt Sauerteig, ja, da werden irgendwie Pilze. Hefen und Milchsäurebakterien, genau, vergären Mehlzucker und erzeugen dann dadurch CO2. Dadurch geht der Teig ja auch so schön auf. Getränke, Bier, das sind alles so die Beispiele, von denen haben alle schon mal gehört. Wir wissen wahrscheinlich auch, wissen die meisten, dass auch Kakaobohnen einen Fermentationsprozess durchlaufen, direkt nach der Ernte nämlich, und erst dann überhaupt dieses Kakaoaroma auch sich entfalten kann und entsteht. Genau, also das ist so die ganz klassische Fermentation. So, und bei der Präzisionsfermentation, da ist es eben so, dass der Mikroorganismus so genetisch verändert wird, dass er ein fremdes Molekül produziert. Also eins, das er von Natur aus eigentlich nicht herstellen würde.
Aber genetisch verändert?
Ja, der Mikroorganismus selber wird tatsächlich genetisch verändert. Und das ist jetzt ganz interessant, denn im Endprodukt selber, also das, was produziert wird, das ist im Grunde genommen nicht, also das ist nicht nur im Grunde genommen, sondern das ist nicht genetisch verändert, sondern das ist eigentlich eins zu eins, sage ich mal, also entspricht durchaus dem eigentlichen Produkt, was man auch herstellen wollte.
Das heißt, du beginnst eigentlich mit einem völlig anderen Produkt, um dann ein Zielprodukt daraus zu generieren.
Richtig, genau.
Beispiel
genau.
Vanillin.
Vanillin ist ein Beispiel, genau. Was vielleicht, also Vanillin ist, wird natürliches Vanillin wird größtenteils genauso hergestellt. Aber auch, ich sag mal, das ist einem auch immer nicht so ganz bewusst, aber Lab. Also das Lab wird heute eigentlich, oder das Chymosin, was man für die Herstellung von Käse benötigt, wird genau über Präzisionsfermentation schon seit den 90er Jahren hergestellt. Also das ist jetzt auch, Präzisionsfermentation ist auch nichts, was es jetzt irgendwie seit 5 Jahren gibt, sondern es gibt es auch schon ewig. Und wie gesagt, seit den 90ern ist es bereits in unserem Käse. So, und Käseprodukte, die wir kaufen, meistens steckt da schon ein bisschen Präzisionsfermentation auch drin.
Genau. Das heißt, dieses Bang, da haben wir jetzt einen neuen Trend, das ist jetzt plötzlich da, das ist eigentlich fake. Tatsächlich ist das ja auch schon ein Stück weit sehr lange am Markt und erforscht. Was ist denn aber jetzt, würdest du sagen, das Neue daran? Was macht es jetzt gerade so spannend?
Ich glaube, dass wir jetzt sozusagen in Felder hineingehen oder uns eben aufgrund, ich sag mal, aufgrund ganz unterschiedlicher Rahmenbedingungen, weil eben Rohstoffe knapp werden und so weiter, genau dieses Prozesses bedienen, dieser Präzisionsfermentation bedienen und die anwenden einfach auf ganz neue Anwendungsfälle. Also wir probieren beispielsweise tierisches Protein ohne Tier herzustellen, ja, also Casein beispielsweise. Das Thema Vanillin hatten wir schon. Wir stellen Fette mit definierten Fettsäureprofilen her, also beispielsweise Kakaobutter, ja, dieses Kakaobutter-Fettsäureprofil.
Alternativen dazu.
Ja, genau, richtig, genau, also Kakaobutter-Äquivalente, genau. Und deswegen wird diese Präzisionsfermentation, oder deswegen hört man heute wieder mehr über Präzisionsfermentation, weil einfach gerade wieder mehr mit geforscht wird.
Ja, das ist ja auch ein Punkt. Es ist ja extrem viel in diesem Bereich noch unerforscht, dadurch, dass eine Vielzahl an Enzymen, an Bakterien, an Pilzen hier zusammenwirken können, ergeben sich so unendlich viele Möglichkeiten, auch in der Forschung und letztendlich dann im Lebensmittelbereich, die bisher überhaupt noch nicht entdeckt sind.
Ja, ja.
Und ich glaube, das sickert schon langsam ins Bewusstsein der Menschen in der Lebensmittelindustrie, weil sie eben wissen, okay, damit können sie vielleicht ihre bestehenden Probleme ein Stück weit lösen. Eine andere Technologie geht ja noch einen Schritt weiter, kommt auch immer wieder in der Presse, in den Medien oder in der Branche vor, die Zellkultivierung.
Genau, Genau, die Zellkultivierung. Was man schon gehört hat, ist so Cultivated Meat. Also das ist etwas, was sich auf dem Markt jetzt noch nicht durchgesetzt hat. Es ist auch noch gar nicht zugelassen in Europa. Aber das kennt schon jeder. Das hat man schon mal gehört. So, und im Grunde genommen kann man genau das, konnte man schon mal lesen. So. Und im Grunde genommen lässt sich das genauso auch auf pflanzliche Zellen übertragen. Bei der pflanzlichen Zellkultivierung, da ist es so, dass man eine Pflanzenzelle, also nicht den ganzen Organismus, in einem Bioreaktor züchtet. So, und wie genau wird das gemacht? Man nimmt eine winzige Gewebemasse aus der Pflanze, also oder beispielsweise auch aus der Kakaobohne, und diese Zellen werden dann isoliert und in einer Nährlösung kultiviert. Und im Bioreaktor dann vermehren sich die Zellen später so und produzieren ihre natürlichen Inhaltsstoffe. Und genau so kann man im Grunde genommen eben aus einer Kakaobohne eine Kakaomasse herstellen. So, im Bioreaktor. Das heißt, man hat kein Feld, keine Ernte, keine Saison, keine geografische Abhängigkeit, gar nichts. Diesen Prozess gibt es bereits, gibt auch, sage ich mal, das ist noch nicht im industriellen Maßstab heute verfügbar, aber es gibt es im Labormaßstab, es gibt es auch schon im Pilotmaßstab, also auch schon in etwas größer, aber jetzt, ich sage mal, in einem 10.000 Liter Bioreaktor wird das heute noch nicht produziert. Aber ich glaube relativ fest daran, dass es für viele pflanzliche Rohstoffe die Zukunft sein wird, dass man genau so Rohstoffe herstellen wird.
Ich erkläre mir das Thema Zellkultivierung ja immer mit diesem Bild, dass man als Kind das Salz im Wasser auflöst und dann die Salzkristalle rund um, was weiß ich, Holzstab zu wachsen beginnen. Vielleicht ist es ja so, du hast ja auch drei Kinder, vielleicht werden die ja Kinder ein paar Jahren mit Zellkultivierung spielen und dann, keine Ahnung, ihr Steak selber oder ihre Tafel Schokolade selber züchten.
Ja, ich sehe schon die Bioreaktoren bei uns im Garten. Das ist ein teures Investment, aber möglich ist es vielleicht, ja, genau.
Aber da sind wir schon bei einer ganz anderen Frage, nämlich die technischen Hürden. Warum wird denn das heute noch nicht so im breiten Feld gemacht? Was ist denn das Problem mit der Zellkultivierung? Was ist daran heute noch wirklich schwierig?
Also diese Prozesse, sage ich mal, oder die auf einen Industriemaßstab zu bekommen, da gibt es noch einige Hürden. Also das eine ist die Pflanzenzellkultivierung, also die sekundäre Metabolite oder Fette werden oft nur unter Stressbedingungen produziert. Das nächste ist diese Zusammensetzung der Nährmedien. Das ist, muss man auch immer von Pflanzenzelle zu Pflanzenzelle eben neu sich überlegen und die sind teilweise auch sehr teuer. Dann haben wir das Problem, dass diese Zelllinien genetisch instabil werden können über einen längeren Zeitraum. Auch das ist ein Problem. Also dann hat man mal, sage ich mal, eine Zelllinie aufgesetzt und die kann man dann vielleicht auch 2 Jahre lang verwenden, wenn alles gut läuft. Und dann müsste man sie neu aufsetzen. So. Und hat man dann am Ende auch wieder die gleiche Produktqualität. Also das ist auch ein Thema. Dann natürlich auch was nachher die Investition. Also so ein Bioreaktor, das ist auch nichts, da muss man mehrere Millionen Euro investieren für so eine Produktion. Also da ist, genau, es gibt noch einige technische Hürden und es gibt auch noch einige Hürden, sozusagen dann nachher so eine Produktion aufzusetzen.
Aber ihr seht schon, das ist auch genau der Grund, warum uns beide das so interessiert, die Jenny und mich, weil ja, das ist eine Herausforderung, aber es ist durchaus machbar und ich glaube, wenn man das vorantreibt und auch ja, dieses Ziel vor Augen hat, was man dann in letzter Konsequenz tatsächlich aus so einem Prozess erreichen kann, dann ist das schon enorm und dann ist es dann auch sehr motivierend und erstrebenswert, oder?
Ja, total, also das ist es, aber man hat einfach einen Weg vor sich, das ist gar keine Frage. Also ich sag mal, die ganzen regulatorischen Anforderungen an so Produktionsanlagen nachher, die werden da sicherlich auch noch steigen mit der Skalierung. Also auch heute wäre so ein Produkt ja noch gar nicht zugelassen in Europa. Und also allein die Sterilität in so einem großen Maßstab sicherzustellen, also hat man da irgendwie ein Kontaminationsereignis, müsste man eine ganze Charge im Grunde genommen wegschmeißen und so weiter. Also das sind auch noch ein paar Hürden zu nehmen. Aber ich bin mir auch sicher, dass das nicht erst in 20 Jahren erfolgt sein wird.
Nicht in 20 Jahren? Was sind denn die realistischen ersten Anwendungen? Also wo es nicht nur eine große Vision ist, sondern wo es vielleicht schon in 5, 6 Jahren im Regal stehen könnte.
Also ich jetzt mal ganz explizit auf dieses, ich glaube, das muss man wirklich von Produkt zu Produkt gucken und auch hier differenzieren. Also na, ich würde mal sagen, Kakaomasse, irgendwas zwischen 5 und 10 Jahren. Mhm. Dass entweder Kakaobutter, also Kakaofett sozusagen in Produkten erscheint. Ja, 7 bis 10 Jahre vielleicht.
Sagen. Und denkst du, wird es dann 1:1 diese Kakaobutter sein oder diese Kakaomasse oder wird sich die irgendwie unterscheiden von einem klassischen Kakao oder einer klassischen Tafel Schokolade?
Also man könnte sie theoretisch 1:1 abbilden, kann sie auch noch optimieren. Also man kann genau hier auch da hinwirken, dass man sagt, man möchte Polyphenolgehalte beispielsweise erhöhen. Also da gibt es dann auch noch durchaus Spielraum nachher.
Mhm. Genau. Mhm.
Aber man könnte es theoretisch 1:1. Also ich glaube, das ist auch der Vorteil gegenüber Kakao-Alternativen, die auf Alternativen oder anderen Rohstoffen wirklich basieren, also auf Sonnenblumen oder Kern, ist wirklich der Vorteil dann von einer Pflanzenzellkultivierung, dass man also idealerweise wirklich auch die Fettprofile und so weiter das 1:1 abbilden kann.
Und so Hand aufs Herz, würdest du so ein Produkt dann kaufen, wenn dann auf dem Produkt steht, aus biotechnologisch hergestellten Rohstoff?
Also ich sofort.
Ja,
glaube ich, sehr unkritisch.
Ja?
Ja, total.
Auch Fleisch. Hättest du da nicht Angst, dass da dann plötzlich irgendwas im Bauch zu wachsen beginnt, weil dann vielleicht irgendwelche Zellen da vorher fröhlich in einem Nährstoffmedium vor sich hin gewachsen sind?
Also in meinem Bioreaktorbauch? ich glaube nicht, nein. Hätte ich für ausgeschlossen.
Ja. Wir beide sind ja in einem Bereich, der sich extrem schnell entwickelt. Ich frage dich jetzt mal so als Co-Gründer, wie sind denn so deine wichtigsten Quellen und wo sind sie?
Gott, vielseitig. Man muss ja sagen, wir sind ja auch nicht nur wir zwei, wir haben ja noch einen Biotechnologen mit an Bord. Was schauen wir uns an? Wir schauen Studien an, wir lesen Paper, wir gucken, es gibt eben also die relevanten Institute, was veröffentlichen die gerade für Paper. Dann Fachkonferenzen, ganz wichtig. Das ist dann häufig auch rohstoffspezifisch. Gespräche mit Experten. Also das sind sicherlich keine Artikel, die man in der FAZ jetzt liest, sondern... Aber da habe ich mittlerweile meine Quellen und wir wissen ja auch, bei welchen oder welche Institute in den Bereichen forschen. Wir sind mit denen im Austausch. Ja, und so kommen wir da immer weiter und bauen da unser Wissen weiter auf.
Und ich muss sagen, sehr interessant, da kommt die KI auch an ihre Grenzen bei dem Thema. Also man sieht schon immer wieder, da fängt sie an zu halluzinieren. Da gibt es viele Themen, wo gar keine Ergebnisse kommen oder eben falsche Ergebnisse kommen. Also ich merke, da muss man tatsächlich mit den Leuten reden und in die Schubladen gucken, weil sonst landet man in der Sackgasse. Da bin ich schon bei der nächsten Frage. Du bist keine Biotechnologin, ich auch nicht. Wo liegt denn dann der Wert der Arbeit, die du leistest? Der Biotechnologe im Team ist klar, der hat sozusagen das Fachwissen. Aber wie ist es bei dir? Wie siehst du das? Ist es das technische Wissen, der Marktüberblick, das Netzwerk?
Also es ist, glaube ich, ganz viel Vernetzen, Verbinden, auch erläutern, also sozusagen genau diese Brücke zwischen den Instituten häufig und Industriepartnern beispielsweise. Dann eben jetzt mittlerweile auch das Netzwerk, also wir wissen ja schon, wer wie weit ist, in welchem Bereich, wer wo forscht. Genau, und nichtsdestotrotz braucht es auch immer wieder den Blick eines Biotechnologen auf die Prozesse und auf die Ergebnisse. Und insofern, genau, sind wir in diesem Thema ganz gut aufgestellt und die Mischung macht es ja dann wie häufig.
Stichwort Netzwerk, wie konkret siehst du denn dann das Verhältnis von Future Food Technology zu Startups, zu Forschungseinrichtungen, zu Forschungsprojekten? Ist das eine Konkurrenz oder ergänzend?
Absolut nicht. Also wir sehen uns eigentlich als Partner und haben jetzt auch bei einem ganz konkreten Produkt gesagt, da gibt es schon bereits so gute Prozesse auf dem Markt, dass sozusagen, da brauchen wir überhaupt nicht das Rad neu erfinden. Und haben dann eine Kooperation eben mit einem jungen Unternehmen, das aus einem universitären Projekt heraus entstanden ist, sind wir dort angegangen für einen Industriekunden. Genau. Also insofern überhaupt nicht, nein. Also es ist, sage ich mal, wir wollen ja auch nicht die Welt neu erfinden und wir stellen uns jetzt selber auch nicht ins Labor, sondern was wir machen, ist, wir prüfen, wir schauen die Prozesse an, die es gibt. Wir vergleichen auch Prozesse miteinander, Ergebnisse miteinander, genau.
Sehe ich ganz genauso. Und wenn ihr, die das jetzt hört, vielleicht auch ein Projekt habt oder eine Idee, dann ja, meldet euch gerne bei uns, weil ja, wir sind immer neugierig und wir freuen uns auf einen gemeinsamen Austausch. Jetzt vielleicht aber doch der Blick nach vorne. Welche Rohstoffe, welche Produkte werden denn in 10 Jahren deiner Meinung nach im Supermarkt Standard sein? Und welche werden denn deiner Meinung nach trotz ja, großer Versprechen vielleicht verschwinden? Blick in die Glaskugel, Jenny.
Ah. Also ich glaube, Standard in 10 Jahren sind präzisionsfermentierte Milchproteine, also Casein, Molke, weitere Aromen. Standard sind vermutlich kultivierte Fette, die dann in Produkten angewendet werden, also in Süßigkeiten oder Backwaren oder sowas. Das glaube ich auch.
Ja, was sagst du zur Regulatorik? Also wird die da einen Hebel vorschieben? Wird das dann überhaupt möglich sein in einer vielleicht skeptischen EU?
Genau, also du hattest ja eben nach einem 10-Jahres-Zeithorizont gefragt. Insofern war ich da ganz optimistisch und das wäre ich auch durchaus noch. Also ein Problem ist aber durchaus, dass diese Zulassungsverfahren in Europa sehr, sehr lang dauern und da haben wir auch einen Wettbewerbsnachteil gegenüber den USA beispielsweise oder Singapur. Und man muss sozusagen, wenn man ein neues Lebensmittel auf den Markt bringt, eine Novel-Food-Zulassung durchlaufen. So, und unter Novel Food fällt alles, was vor 1997 in der EU nicht wesentlich von Konsumenten konsumiert wurde oder verzehrt wurde. So, und es gibt eine Verordnung, die eben das Verfahren dann regelt und man muss einen Antrag bei der sogenannten EFSA stellen. Und das kann schon mal zwischen, ich sag mal, 1,5 bis 5 Jahren dauern. So, und das ist durchaus was, aber jetzt hast du ja eben nach 10 Jahren gefragt und insofern bin ich da schon ganz optimistisch, dass man das in 10 Jahren hinbekommen sollte. Ja, aber das ist durchaus ein Problem, oder es ist ja ein Problem, aber es ist durchaus etwas, was den Prozess sehr verlangsamt.
Ja, ich bin mir noch nicht ganz so sicher, ob ich den Optimismus so teile, nachdem es jetzt 5 Jahre, glaube ich, gedauert hat, bis wir wieder Marmelade aufs Glas schreiben dürfen und Marmelade sagen dürfen. Das war jetzt auch nicht so rasant, aber wer weiß, ja.
Ja, ich bin da durchaus guter Dinge. Ich glaube, der Prozess für Novel Food Anmeldung soll ja überarbeitet werden. Also insofern, vielleicht kommen wir dann vielleicht von den 10 Jahren auf die 7 Jahre irgendwie noch runter. Nein, aber wir wollen ja die Lebensmittelsicherheit, das ist natürlich auch sehr wichtig.
Gut, wir werden auf jeden Fall Wetten abschließen. Liebe Jenny, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich total. Ich glaube, wir haben heute wieder sehr klar gemacht, dass biotechnologische Rohstoffe kein Zukunftsthema mehr sind. Sie sind jetzt schon in der Gegenwart angekommen und ich glaube, man muss jetzt loslegen, damit man sich diesen Bereich annehmen kann und damit man vor allem nicht den Anschluss verpasst.
Ja, vielen Dank, Stefan, für das Gespräch. Es hat viel Spaß gemacht und ja, ich hoffe auf viele weitere Projekte in dem Bereich. Das ist nämlich wirklich ein Themenfeld, was ganz viel Freude bereitet.
Das war's für heute von Foodfakt. Biotechnologische Rohstoffe, Präzisionsfermentation, Zellkultivierung. Ich denke, wir haben heute in kurzer Zeit sehr viel Klarheit in ein komplexes Thema gebracht, das im Lebensmittelbereich aber noch viel zu selten offen diskutiert wird. Wer mehr über Future Food Technology erfahren will, kann gerne bei www.futurefoodtechnology.com nachlesen. Einfach zu merken. Alle weiteren Infos findest du wie immer auf unserem Instagram-Kanal foodfakt_podcast. Baba und Servus bis zum nächsten Mal.